Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Christiane Florin im Gespräch mit dem Theologen Paulo Süß.
Luftlinie rund 8000 Kilometer. Um von Augsburg an den Amazonas zu kommen, braucht es eine ganze Weile. Das gilt erst recht für die 60er Jahre. Damals machte sich Paulo Süß auf den Weg nach Brasilien, in eine Welt, die ihm ganz fremd war, die aber im Lauf der Jahre und Jahrzehnte zu einer neuen Heimat wurde. Sein Auftrag? Die Mission. Im Namen der katholischen Kirche. Diese Kirche stand zu jener Zeit oft Seite an Seite mit den Militärdiktaturen, die in Lateinamerika herrschten. Regierungen, die Fortschritt versprachen, sich aber selbst bereicherten, Land und Leute ausbeuteten, jeglichen Widerstand gewaltsam unterdrückten. Paulo Süß, damals ein junger Priester, fand bald zur sogenannten Befreiungstheologie, die Ende der 60er Jahre aufkam. Sie verstand sich explizit als Stimme der Armen, kämpfte gegen Entrechtung und Unterdrückung, kritisierte offen soziale und politische Missstände. Besonders prekär war die Lage der indigenen Bevölkerung, und sie ist es bis heute. Für sie setzt sich Paulo Süß seit Jahrzehnten ein, etwa über den Indigenen Missionsrat, eine Organisation der katholischen Kirche, die für die Rechte der Indigenen eintritt. Vieles hat sich geändert, seit Süß erstmals in Belém do Pará an Land ging. Auch die katholische Kirche, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren offiziell den Dialog mit Anders- oder Nichtgläubigen sucht und die doch nur langsam die Geschichte ihrer Schuld in Lateinamerika aufarbeitet.
Die Gewalt, die hat ja viele Gesichter. Das ist ja nicht nur physische Gewalt, sondern das ist ja auch die Zukunft zerstören.
Was war und was ist Mission?
Ungewöhnlich für ein solches Zeitzeugengespräch. Wir sehen uns nicht. Wir sind nämlich nicht im selben Studio. Sie, Paulo Süß, sitzen in Sao Paulo, wo Sie leben, in Brasilien also, und ich in Köln, in Ihrem Geburtsort. Wie wurde aus Paul Günther Süß, geboren am 2. April 1938 in Köln, Paulo Süß?
Das Paulo, das ist hier dazugekommen. Wir waren zu dritt gewesen, als wir ankamen 1966 in Belém do Pará mit dem Frachter Liebenstein kamen wir da an. Und dann sagte uns die Portugiesisch, die Lehrerin, also Günther, das kann hier niemand aussprechen am Amazonas. Dann der Kollege hieß Peter. Dann habe ich gesagt, dann heiße ich Paulo. Und so blieb das.
Ja. Wie bezeichnen Sie Ihren Beruf? Römisch-katholischer Priester, Theologe, Missionar?
Ja, ich habe mich um die Berufsbezeichnung eigentlich nicht viel gekümmert. Das überlasse ich immer den, die zu mir kommen und etwas besprechen wollen mit mir, was sie dann auswählen, das ist mir alles recht. Da gibt es keine Berufsbezeichnung hier. Also
wenn unser Publikum das Wort Missionar hört, dann zucken wahrscheinlich viele zusammen, weil Mission, das klingt nach der Schuldgeschichte, das klingt nach etwas von gestern. Viele dürften denken, das ist vorbei. Was macht ein Missionar in Brasilien heute?
Ja, vor allem muss er was dazulernen. Mit dem, was er in Deutschland gelernt hat, damals jedenfalls, vor 66 und vor dem Konzil noch, da kann er hier nicht viel anfangen. Also er muss etwas dazulernen. Was macht ein Missionar? In der Mitte meines Weges, also nachdem ich 10 Jahre im Amazonas war, hat mich der eingeborenen Missionsrat gebeten, die Koordination in Brasilien zu übernehmen, die Koordination der Präsenz der Kirche an der Seite der indigenen Völker in Brasilien. Damals zählten wir etwa 200 verschiedene Sprachen und Volksgruppen. Ja, und dann ging es an. Die Indianer waren unsere Meister. Wir haben von denen gelernt. Die Indigenas haben uns gelehrt, zunächst einmal zu schweigen. Das ist, glaube ich, so das Erste, was so ein Missionar, der aus Europa kommt, lernen muss, zu schweigen und zu hören.
Und nicht zu belehren.
Und nicht zu belehren, vom hohen Ross runtergehen. Und das waren unsere Lehrer gewesen, die Eingeborenen, die Menschen am Amazonas, die in jeder Hinsicht, sowohl inhaltlich als auch gefühlsmäßig, wenn ich manchmal am Amazonas, das ist ja sehr heiß da und sehr schwül, und da gibt es dann manchmal so ein Tief. Wenn da so ein Tief kam, dann ging ich immer zu dem Aussätzigen. Wir hatten, wo ich da in Churuti war, am niederen Amazonas, am Stadtrand, wohnte ein Aussätziger, ganz ärmlich, eine ganz arme Hütte, er allein, aber immer fröhlich. Und da ging ich zu ihm und kam immer wieder fröhlich zurück. Er hat mich, ohne dass er irgend viel geredet hätte, aber durch sein So-Sein, wie er so sein Schicksal trägt, und da lernen wir natürlich sehr viel.
Sie sagen,
hat er mich aufgeheitert, ja. Bitte.
Sie sagen das Wort so selbstverständlich, ein Aussätziger, das ist ein Wort, das aus der Bibel geläufig ist, aus dem Neuen Testament vor allem, dass Jesus zu den Aussätzigen gegangen ist. Aber wir würden es ja heute anders ausdrücken. Welche Erkrankung hatte dieser Mann, den Sie Aussätziger nennen?
Lepra. Mhm. Lepra ist, glaube ich, der medizinische Name.
Ja. Aber damit ist ja sehr, mit dem Wort ist ja sehr viel mehr verbunden als eine medizinische Diagnose, sondern das Verhältnis der Gesellschaft zu jemandem, der diese Krankheit hat, also der stigmatisiert ist, der ausgegrenzt ist.
Der stigmatisiert ist, ausgegrenzt. Es gibt heute schon verschiedene Medikamente, die das zum Stillstand bringen. Aber damals gab es das eben nicht am Amazonas. Da war er ganz alleine und hat seine Wunden zur Schau gestellt, also man sah es im Gesicht und überall waren die Wunden, aber ein froher Mensch. Also wie kann man mit Lepra so zufrieden sein? Ich will damit nicht sagen, also wir müssen mit unsere Übel alle ertragen und damit zufrieden sein, sondern wir können das auch mit Heiterkeit vieles lösen. Wir müssen nicht immer gleich in Rage geraten, immer gleich Wutanfälle und das geht nicht und so geht es nicht. Man lernt hier, dass der Amazonas hat viele Kurven und das Leben, der Lebensweg macht auch viele Kurven und irgendwo kommt er immer zur Mündung. Irgendwo gibt es immer eine Lösung und gibt es nicht ein Zurück, sondern ein anderes vorwärts.
Aber Sie haben ja Gründe gehabt, in Wut zu geraten, in Rage zu geraten. Darauf kommen wir später noch. Ich möchte zunächst noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorhin sagten, dass Sie die Indigenen nicht belehren wollten, dass Sie zunächst mal geschwiegen haben. Sie haben auch um Vergebung gebeten. Wann war das und was haben Sie gesagt?
Ja, wir haben im vergangenen Jahr in Brasilien das 50-jährige Bestehen des sogenannten eingeborenen Missionsrates gefeiert. Das ist also, ich war schon in Brasilien und da haben sich Gruppen zusammengetan und sagten, wir müssen die Indigenen versuchen, in einer neuen Sichtweise ihnen zu begegnen, in einer nachkolonialen Kirche. Was heißt das? Die Kolonien haben immer versucht, das Gedächtnis der Ansprechpartner auszulöschen, ihre Kulturen zu zerstören, ihre Geschichte so als Vorgeschichte. Die Geschichte beginnt erst, wenn wir kommen und auch die sogenannte Heilsgeschichte. Und das war natürlich ein völliger neuer Umgang mit Menschen, den wir irgendwo in der brasilianischen Kirche, die hat sich nach dem Konzil hauptsächlich durch diese indigene neue Art, kirchliche Präsenz zu leben, hat sich die Kirche auch gewandelt. Das war gar nicht so einfach gewesen, diese Umstellung. Denn jeder hält so an dem fest, was er von Kindheit auf gelernt hat, das Heilsmonopol der katholischen Kirche. Ja, was heißt das? Also die Menschen kommen nur zu ihrem ewigen Heil durch die katholische Kirche. Das wurde bis zum Konzil gelehrt. Der Franz Xaver, der Patron der katholischen Missionen, der hat noch im 16. Jahrhundert zu den Chinesen, zu denen er da kam, gesagt, als sie ihn frugen, und unsere Vorfahren, wo sind sie jetzt, wenn du uns das Himmelreich predigst? Dann sagte der Franz Xaver, die sind alle in der Hölle. Für die könnt ihr auch gar nicht mehr beten, das ist endgültig. Mit dieser Haltung kamen wir ungefähr bis zum Vatikanischen Konzil.
Also bis die, in die 60er Jahre. 62 bis 65. Und ja. Sie sprachen gerade das Heilsmonopol an, also das Erlösungsmonopol. Ne? Die Vorstellung, dass außerhalb der römisch-katholischen Kirche kein Heil ist. Aber zwischen dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Bitte um Vergebung lagen ja auch noch einmal Jahrzehnte, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also mit dem Konzil war ja noch nicht diese Haltung grundlegend verändert, dass man als Europäer, als europäischer Katholik den Menschen dort überlegen ist.
Nein, das
sich Konzil überlegen hat, fühlt.
Hat die Tür aufgemacht. Da musste man rausgehen aus dem Stall, auf den Weg sich machen und hören und sehen und das Evangelium neu lesen.
Und wurde die Bitte um Vergebung angenommen?
Ja, und dann kam natürlich dieser Lernprozess. Wir haben diese zerstreuten Indigenas über ganz Brasilien zerstreut, die sich nie getroffen haben, mal zusammengerufen. Immer wenn wir nicht weiter wussten in unserer Missionsarbeit, dann haben wir die Indios gerufen. Sagt uns, wie sollen wir weitergehen? Was ist wichtig für euch an unserer Präsenz? Und dann so langsam kam das Bewusstsein, auch dieser Schuldgeschichte, zu der wir ja irgendwie auch gehört haben. Vergebung, das ist eine Säule in unserem Glauben, das um Vergebung bitten. Das um Vergebung bitten und so danken. Ich persönlich bin den Indigenas sehr dankbar für das, was sie auf sehr schlichte Weise uns vorgelebt haben vom Evangelium. Und da haben wir jetzt auch auf dieser 50-jährigen Jubiläumsfeier des eingeborenen Missionsrats, haben wir das auch mit offiziell, ganz offiziell mit eingeschlossen. Die Bitte um Vergebung nicht für das, was wir vielleicht 50 Jahre getan haben. Wir haben das ja umgekehrt. Aber für das, was eben in der Kirche geschehen ist, die ja im mit den Eroberern kam und wo es um die Besserwisserei ging. Wir haben das Heil, ihr habt es ja nicht. Also müsst ihr zu euch bekehren, zu unserem Glauben kommen.
Ja, nicht nur und, Besserwisserei, ja auch Gewalt. Ne?
Ja, das war ja nicht überall gleich, die Gewalt. Ich kann von Brasilien sagen, die Gewalt, die hat ja viele Gesichter. Das ist ja nicht nur physische Gewalt, an die Sie vielleicht denken, sondern das ist ja auch die Zukunft zerstören. Ihr habt keine Zukunft als Indigenas, auch in dieser Gesellschaft. Also müsst ihr euch integrieren, müsst ihr Brasilianer werden. Ihr könnt nicht mehr Yanomami oder Ticunas sein oder Guarani. Ihr müsst jetzt endlich Brasilianer werden und die Kultur dieses Landes annimmt, das ist ja auch Gewalt. Diese Kulturzerstörung, das Gedächtnis kaputt machen, die Religion der anderen missachten. Also diese vielen Gesichter der Gewalt, da hat irgendwo die Kirche ja mitgewirkt. Wir wollen es nicht nur beschränken auf das. Sie hat auch oft, hat sie sich eingesetzt gegen die physische Gewalt der Eroberer. Sie hat dann Rechtswege geschaffen, um einen Mindestraum für Indigenas zu schaffen, wo sie also dann ihr Leben, ihr kulturelles Leben so weiterführen konnten. Aber es war halt immer im Raster der Eroberer kamen. Wir kamen mit den Schiffen der Eroberer an. Wir, wenn ich sage, dass im 16. Jahrhundert, wir kamen in der Liebenstein an, waren drei, also Idealisten, ein Kollege noch und eine Krankenschwester, die hat also Wunder gewirkt. In unserer Pfarrei da, wo wir waren, wir haben dann manches ja schon gewusst, also was man machen muss, dass die Selbstbestimmung der Indigenas, das ist ja auch im Gesundheitsbereich. Natürlich haben die viele Mittel, aber sie haben nicht Mittel gegen die Krankheiten, die wir eingeschleppt haben als Europäer und Unfälle und so weiter. Dann haben wir in jedem der kleinen Zentren so kleine Apotheken geschaffen. Und die Krankenschwester, die hat also Beinoperation gemacht. Und das war ganz wunderbar, was diese Hilfe da gebracht hat. Ich habe mir das nicht ausgesucht, den Amazonas. Hätte auch Honolulu sein können oder Philippinen oder sonst wo. Sondern das kam auf mich zu. Das ging mir im Leben oft so.
Neue Ufer. Von Rhein und Donau an den Amazonas.
Jetzt sind wir schon ganz im Rückblick auf diese 50 Jahre in diesem Rat. Ich würde gern auf Ihre Anfänge schauen, auf den Anfang Ihres Lebensweges. Sie sind in Köln geboren, aber Ihr Zungenschlag ist kein rheinischer, ist eher süddeutsch. Sie sind 1943 mit Ihren Eltern oder Ihre Eltern mit Ihnen, sagen wir es mal so rum, nach Süddeutschland gegangen wegen der Bombardierung Kölns.
So ist es, ja.
Was ist Ihre Erinnerung an dieses Deutschland des Jahres 1943, die Erinnerung des fünfjährigen Kindes?
Ja, meine Erinnerung, wir kamen dann zu den Großeltern nach Bayern, im Schwäbischen. Der Vater war in Ungarn und ich wurde dann gleich krank. 2 Jahre lang lag ich da im Gips, es gab ja kein Penicillin damals, man musste das alles nur durch Stillhalten zu heilen versuchen. Und nach 2 Jahren ist das tatsächlich zurückgegangen, diese Knocheneiterung. Und ich konnte wieder laufen und springen und bin dort also in die Schule gegangen. Also wenn ich das kurz einfüge, es war immer ein großer Fluss neben mir her. In Köln war es der Rhein gewesen, dann im Schwäbischen war es die Donau gewesen und hier in Brasilien war es der Amazonas. Ich bin also immer sehr mit dem Fluss verbunden. Und ja, und dann ist man da groß geworden, dann kam die Diözese ist Augsburg gewesen, die war sehr wohlwollend.
Jetzt haben Sie aber schon eine wichtige Stufe übersprungen, nämlich die Frage, wann reifte in Ihnen der Entschluss, Priester zu werden?
Ja, sehr, sehr früh, sehr früh. Ich denke da irgendwie, dass da vielleicht eine Lehrerin damit beteiligt war, aber ich kann es nicht identifizieren. Meine Eltern sagten immer, ja, also wenn du das unbedingt willst, dann kannst du das schon machen. Aber von uns hast du das nicht.
Also Begeisterung klingt ja anders, ne?
Ja,
wie sind Sie in einer katholischen Familie aufgewachsen?
Ja, in einer so ganz traditionell katholischen Familie. Aber da war gar nichts Fanatisches oder Außerordentliches oder die besonders fromme Mutter oder der besonders fromme Vater, das gab es da nicht. Aber man ging sonntags zur Messe und so, wie das halt in der Tradition üblich war.
Gab es auch mal den Gedanken, einen anderen Beruf zu ergreifen?
Ja, ich dachte, wenn das mit dem Priesterwerden nicht hinhaut, dann würde ich Journalist werden.
Oh,
das Journalistische. Ja. Das lag mir sehr am Herzen, die Schreiberei. Ich fing sehr früh an, schon zu schreiben. Und das war für mich irgendwo auch sehr anziehend.
Sie sind dann 1964 zum Priester geweiht worden, haben in München Theologie studiert vorher. Also dann mit 26 waren Sie Priester.
Ja.
Und schon wenige Jahre später haben Sie sich entschieden, ganz weit wegzugehen?
Nein, eigentlich habe ich mich das schon gleich am Anfang entschieden. Schon bei der Diakonatsweihe sagte ich dem Bischof, ich würde dann mal gern in die Mission gehen, unter Anführungszeichen. Man wusste das ja nur so aus den Anfängen des Fernsehens, was Mission sein kann, was da für soziale Lasten zurückgeblieben sind aus der Kolonialzeit. Und das hat mich immer angezogen, das Soziale. Da irgendwo das Helfersyndrom, würde ich sagen.
Nennen Sie es Syndrom, also etwas Problematisches?
Ja, das kann problematisch sein, nicht? Wenn man meint, dass zum Beispiel Entwicklung und Mission, dass die so ganz zusammengehören, und das ist ja gar nicht so der Fall, denn Die Entwicklung, die haben wir ja dann begonnen zu hinterfragen. Auch in Brasilien haben wir die erlebt, dass die Straßen gebaut wurden unter der Militärdiktatur und die sind in eingeborenen Land eingefallen und haben das zerstört. Und da, bei dieser ganzen Entwicklung, da haben die Indigenen nicht mehr dazu gepasst. Und so ist das ja auch dann fragwürdig geworden, was man sich so in den, darum sage ich das Helfer-Syndrom. Man kann nicht nur mit dieser Entwicklung, so wie sie damals auch von Nordamerika incentiviert wurde, kann man die Welt heilen. Da gehört ja sehr viel mehr dazu. Und das braucht eine Weile, um das dann zu erkennen. Es geht nicht nur um den Fisch, sondern es geht um die Angel.
Ja, was drängte Sie denn weg aus Deutschland? Es gibt ja immer bei solchen Entscheidungen Push- und Pull-Faktoren. Ne? Es drängt einen was weg und es zieht einen was hin. War es vielleicht dieses schon sehr satte Wirtschaftswunder Deutschland der 60er Jahre?
Nein, das war es nicht. Denn das Bewusstsein des satten Wirtschaftswunders, das habe ich erst erhalten, als ich dann unter Menschen war, die das nicht erlebt haben. Mich hat das von Anfang an angezogen, Menschen zu helfen, da zu sein. Nicht unbedingt als Prediger, sondern als einer, der so rundum, holistisch, würden wir heute sagen, da zu helfen bereit ist. Darum haben wir ja auch gleich eine Krankenschwester mitgenommen.
Und welche Vorstellung hatten Sie damals, was Mission ist?
Ja, wir hatten das natürlich noch nicht auf einen Nenner bringen können. Was ist jetzt Mission? Ist das jetzt Bekehrung, die Umkehr aus einer Religion zu einer anderen? Oder ist das diese Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, von der das Evangelium spricht? Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war blind und ihr habt mir die Augen geöffnet. Und so all dies da. Das war so, irgendwo waren wir hellhörig, aber wir haben es noch nicht so ganz umgesetzt. Ich bin ja dann nach 4 Jahren in dieser Missionsstation, bin ich ein Jahr weggegangen nach Brüssel, Lumenvite. Das war so ein Pastoralinstitut und wo wir also die wichtigen Leute hatten, in Gustavo Gutierrez und Enrique Dussel und da gingen mir irgendwie die Augen auf. Was ist eigentlich heute Mission? Diese Präsenz, dieses Begleiten, diese Verteidigung. Und dann später mit den Indigenas war das ja ganz, ganz einfach zu spüren. Das sagten uns die Anthropologen, ja, ihr müsst das Land verteidigen, den Boden verteidigen von den Indios. Und da ist die Zukunft, das Leben in Fülle, das gibt es nur, wenn die ihr eigenes Land haben. Und dann haben wir da gleich von Anfang an in diesem eingeborenen Missionsrat 72 auf Land verteidigt. Und dann Mission war eben den Raum schaffen für Leben, für Zukunft. Und dagegen, da gibt es natürlich viele Feinde. Da haben wir dann versucht, diese Indigenas juristisch nicht nur zu beraten, sondern auch zu verteidigen. Und wir haben ihnen Öffentlichkeit geschaffen. Denn es gab ja auch in der Kirche und in der Gesellschaft nicht nur Freunde, die dieses Umdenken begrüßt haben.
Um nochmal ins Jahr 1966 zu springen, also in das Jahr, als Sie vom Bistum Augsburg nach Brasilien gegangen sind, also ja richtig weit weg. Das war ja nochmal eine andere, auch mental ja eine andere Entfernung, als es es heute ist. Ne? Damals musste man noch Ferngespräche führen, die unbezahlbar waren. Es gab kein Skype und so. Ist zwar banal, das zu sagen, aber macht ja trotzdem einen großen Unterschied. Was haben eigentlich Ihre Eltern gesagt, dass Sie in diese weite Ferne gegangen sind?
Ja, zunächst war das Wohin für mich zweitrangig. Ich habe mir das nicht ausgesucht, den Amazonas. Hätte auch Honolulu sein können oder Philippinen oder sonst wo. Sondern das kam auf mich zu. Das ging mir im Leben oft so, dass wichtige Dinge einfach auf mich zukamen und da angeklopft haben, das wäre doch etwas, was du tun könntest. Und wenn es im Bereich meiner Möglichkeiten stand, da habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Und so kam eben da ein Bischof vom Amazonas gerade an, der saß während des Konzils neben meinem Augsburger Bischof, saßen die nebeneinander, zwei Deutsche. Und dann sagte der Bischof, Don Floriano Löwenau, sagte, ja, er braucht also jetzt eigentlich nicht so sehr materielle Hilfe, sondern er braucht Missionare, Priester, da gibt es nichts am Amazonas. Er war Franziskaner, der Orden schickt uns keine Leute mehr. Die haben auch keine Leute mehr damals schon. Und also, wenn sie da ein paar Priester schicken könnten, wäre ich dankbar. Dann haben die bei mir angerufen, sie wollten doch mal in die Mission gehen. Da ist jetzt ein Bischof da vom Amazonas, der sucht jemand. Gehen Sie doch mal mit zu dem ins Gespräch. Dann bin ich da abends noch im November bei Schnee von Neugablonz nach Augsburg gefahren und habe mir dessen Vortrag angehört und der hat am Schluss des Vortrags dann verkündigt, ja, und ich habe also Missionare, es ist wichtig, dass ihr auch da mitmacht und einen haben wir schon, der mit mir an Amazonas geht, das ist der Paulo Süß und wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen. Die Eltern haben das dann aus der Zeitung erfahren, das stand am nächsten Tag in der Zeitung, also dass da ein Bischof einen Vortrag hielt und dass da er schon einen Missionar gefunden hat, der mit ihm gehen würde. Also, ja, und du hast uns gar nichts gesagt, haben die Eltern gesagt. Ja, das wusste ich ja auch noch nicht. Das ist so auf mich zugekommen. Und denen war das eigentlich nicht unrecht, würde ich sagen. Natürlich sind die Eltern immer gern in der Nähe der Kinder und so. Aber sie hatten wahrscheinlich gar keine so richtige Vorstellung auch über die Entfernungen, die da sind, so dass man sich vielleicht nur alle 4 Jahre mal sehen würde und dass die Post vielleicht auch sehr lange dauert und Telefon war gar nicht zu denken. Das hat sich dann erst alles im Laufe der Zeit ergeben. Und ja, sie haben mir nie Prügel in den Weg gelegt, die Eltern, aber sie haben das auch nicht mit riesiger Begeisterung aufgenommen.
Was wussten Sie damals über Brasilien?
Ich wusste gar nichts über Brasilien.
War das gut oder war das schlecht, nichts zu wissen?
Ach, ich habe mich in so viele Dinge eingemischt im Leben, wo ich vorher nichts wusste. Aber das geht dann ganz schnell auch von Indigenas. Habe ich ja eigentlich nichts gewusst, außer von Karl May. Und das war ja doch nicht so förderlich oder lehrreich. Aber man kann sich da sehr schnell einarbeiten, wenn für irgendwas das Herz brennt. Und für mich war eben Mission und Amazonas und der Bischof hat dann erzählt und so weiter. Ja, das ist schon recht so. Das ist gut, auch wenn man im Leben nicht immer sucht, was ist jetzt gerade das Beste für mich, sondern man lässt das auf sich zukommen. Und diese Erfahrung, wie gesagt, das Gute kommt meistens auf einen zu. Es ist immer irgendwo ein Bote Gottes unterwegs, der zu dir kommt und anklopft und sagt, du, da ist es jetzt dein Ort, du müsstest vielleicht mal wechseln. Und ja, ich wusste gar nichts von Brasilien. Also mehr, was man halt so irgendwo mal liest.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Theologen Paulo Süß.
Ich denke, theoretisch ist das gelaufen. Jetzt aber müssen wir es tun.
Arm, verachtet, ausgeschlossen.
Dann sind Sie in ein Land gekommen, das geprägt war von großen sozialen Gegensätzen, von großer Ungerechtigkeit. Es war eine Diktatur. Und Sie sind sehr schnell zu einer Stimme der Landlosen geworden, zu einer Stimme der Indigenen, der für die Rechte der Indigenen gekämpft hat. Ja, und dann verbindet sich Ihr Name mit einem ganz großen Wort, nämlich mit dem Wort Befreiungstheologie. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was das ist, was ist Befreiungstheologie?
Ja, was ist Befreiungstheologie? Was ist unser Zentrum im theologischen Denken? Es gibt 2 Theologien. Die eine, die hat alle Wahrheiten schon oben und holt sie dann von oben runter, so ein Download. Die deduktive Theologie und dann die induktive Theologie, also die versucht von unten her, vom Boden her, theologisches Denken glaubwürdig darzustellen. Und das war natürlich die Befreiungstheologie vom Boden her. An der Universität hat man da noch, habe ich noch nichts gehört. 64 habe ich die Universität abgeschlossen, habe ich noch nichts gehört von Befreiungstheologie. Das kam dann erst in Brasilien auf mich zu, auch nicht gleich zu Anfang. Es war nicht die Befreiungstheologie, die mich nach Brasilien gebracht hat, sondern irgend so ein spontanes Gefühl, helfen, das, was ich als Helfersyndrom so ein bisschen unter Anführungszeichen bezeichnet habe. Ja, was ist Befreiungstheologie? Das ist zunächst die Befreiung der Armen. Und wir haben dann vom indigenen Missionsrat noch die anderen dazu gebracht. Die Armen, das sind die sozial Ausgebeuteten, die also da auf der Straße liegen heute, die nichts zum Essen haben. Und also das ist die ausgebeutete Klasse, würde der Marxismus sagen. Und die anderen, da geht es um Kultur, die Verachteten, deren Lebensweise nicht respektiert wird. Ach, Indios, in Brasilien gibt es dieses Wort Comida de Indio. Heute gibt es indigenes Mittagessen, das heißt, das taugt nichts, das ist irgendwie was Billiges und so. Dieses Vorurteil gegen die anderen, so dass wir dann so gleich in die Befreiungstheologie beide Schienen da reingebracht haben, die soziale und die kulturelle. Denn die kulturellen, die Indigenas, das sind nicht immer die armen Ausgebeuteten, aber es sind die Verachteten und Ausgeschlossenen.
Und Sie, ja, Sie haben sich ja mit zwei Mächten dadurch angelegt. Alle Befreiungstheologen haben das ja, nämlich einmal mit dem politisch Mächtigen in dem Land, in Brasilien, aber auch mit dem in der römisch-katholischen Kirche Mächtigen. Es fällt einem natürlich sofort, wenn man an Brasilien denkt, auch Leonardo Boff ein, ne, sein Buch Charisma und Macht, was ja dann sogar zu einem Lehrverbot für ihn, zu einem Redeverbot auch geführt hat, damals verhängt durch Josef Ratzinger, den Deutschen, den Präfekten der Glaubenskongregation. Wie sind Sie sanktioniert worden?
Gut, also zunächst würde ich sagen, Befreiungstheologie, das ist dann aufgetaucht nach 8 Jahren im Urwald mit den einfachen Leuten zu leben und da an gewisse Engpässe zu kommen, auch was Entwicklung betrifft. Und da kam dann eben dieses Lumen Vitae und dann kam die Promotion bei Johann Baptist Metz. Und,
bedeutender da, Theologe, deutscher Theologe.
Und vor allem hatte er dann so eine Entourage, also Leute um sich, die also ganz lebendig und offen waren. Und da erkannte ich, ja, du hast eigentlich vieles so weitergemacht, wie das so üblich war, ein paar Jahrhunderte. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, das umzukrempeln. Und dann hat man mich gebeten, in Manaus das Theologische Institut zu übernehmen. Und ich habe dann an der Barriade für der Favela eben am Stadtrand eine Hütte gemietet. Da gab es kein Wasser und da gab es kein Licht zum Beispiel. Und da habe ich mal also begonnen, das Leben mit den Armen zu teilen. Das war in der Pfarrei nicht so der Fall gewesen, die ersten 8 Jahre. Denn wenn Sie in der Pfarrei sind, da haben Sie immer gewisse Privilegien. So als Pfarrer da. Das hat dann aufgehört am Stadtrand von Manaus, wo ich dann abends, der Unterricht war abends und untertags dann da war mit den Nachbarinnen, die das Zusammenleben, die Nachbarin hat mir dann oft was zum Essen durchs Fenster geboten und so weiter. Das war also eine zweite Erfahrung mit Brasilien, mit dem armen Brasilien. Und da hatte ich eben schon das im Kopf von Lumen Vitae, von der Promotion. Ich habe über Volkskatholizismus in Brasilien promoviert. Und da kam dann plötzlich der eingeborene Missionsrat auf mich zu und sagte, ja, wir haben hier niemand, der diese regionale Leitung übernimmt. Du könntest das doch machen. Das war dann auch so einer, der kam, ja, das mache ich. Das passt zu uns, zu dem, was ich jetzt mitbringe von der sogenannten Befreiungstheologie nach vielen Jahren, wo da doch einige Lösungen dabei sind, ohne dass wir uns jetzt da ein Markenzeichen Befreiungstheologie oder Befreiungstheologe, ich habe mich nicht so bezeichnet.
Aber es ist ja ein Marken, es ist ja ein Markenzeichen. Was glauben Sie, war aus Sicht der Zentrale in Rom daran so gefährlich an der Befreiungstheologie, dass man so viele sanktioniert hat?
Ja, ich würde sagen, zunächst gefährlich war da die Unkenntnis. Die kannten das ja nicht. In Rom, Lateinamerika ist jetzt erst ja durch den Papst Franziskus in Rom eingezogen. Die haben bis dahin ja überhaupt Lateinamerika nur aus zweiter und dritter Hand gekannt. Und jetzt kam also der argentinische Bischof und wurde Papst und hat da in vielem, zum Erstaunen vieler, und zum Schrecken anderer hat er da lateinamerikanische Selbstverständlichkeit eingeführt. Also die kannten sie nicht, die Befreiungstheologie im Grunde. Und dann natürlich diese Angst, die Angst vor Marxismus. Das war so die Mode, jetzt ja der Marxismus und so weit von den Vereinigten Staaten her und so weiter, das ist die Gefahr. Und das sind Marxisten, verkappte Marxisten, und das war nie der Fall gewesen. Und ja, also das war zunächst diese Angst aus Unkenntnis, da könnte etwas am Glauben gerüttelt werden. Aber wenn wir jetzt von heute zurückschauen, müssen wir sagen, ja, die haben eigentlich gelernt.
Wer ist die?
Die Kurie und diejenigen, die damals dagegen waren, die haben gelernt, ja, das ist eigentlich gar nicht gegen den Glauben, sondern im Gegenteil, da steckt ja viel Evangelium dahinter. Da steckt das Evangelium dahinter, das Evangelium der Barmherzigkeit, das Evangelium des Dienstes an den Kleinen. Und gerade der jetzige Papst, der hat das ja so als Leitfaden in seinem Gespräch, in seinen Reden, in seinem Auftreten, in seinen Zeichen. Die kleinen Leute, das sind die Ersten. Wenn er in ein Land reist, reist er vorzüglich in arme Länder, um auch das zu zeigen. Als er Papst wurde, war das Erste nach Lampedusa. Lampedusa, ja. Das kannte gar niemand von uns. Also ich kann es jedenfalls nicht. Dann, was ist jetzt dieses Lampedusa? Ja, das kommen die Bootsflüchtlinge auch aus Afrika, die kommen da an und zum Teil werden nicht aufgenommen und sterben dann auf hoher See. Und da sprach der Papst von der Globalisierung, der Gleichgültigkeit, also, und hat uns aufgerüttelt. Aber wie gesagt, man muss halt der Kirche manchmal Zeit lassen. Das ist wie so ein riesiger Ozeandampfer. Bis der mal die Kurve dreht, da braucht er schon eine gute Weile. Und das gilt ja auch für den Papst Franziskus. Nicht? Mit vielem sind wir ja nicht einverstanden auch, was er so macht. Aber ich höre ihn immer sagen, ja, gebt mir doch ein bisschen Zeit. Ich kann jetzt nicht 2000 Jahre in 10 Jahren umkrempeln. Ich kann diese Schuld auch nicht gleich in bar abbezahlen. Mhm. Ihr müsst mir einfach Zeit lassen, dass ich das in kleinen Raten bezahle. Und diese kleinen Raten hat er immer ja gezeigt.
Um nochmal auf die Befreiungstheologie zurückzukommen. Sie haben mal in einem Interview gesagt, die Befreiung ist ja ein fortwährender Prozess, der aus dem Evangelium folgt. Aber über Befreiungstheologie wird eher so gesprochen, als sei das ein Kapitel, ein historisches Kapitel, das jetzt abgeschlossen ist. Gibt es noch relevante Befreiungstheologen, Theologinnen vielleicht jetzt auch?
Ich denke, theoretisch ist das gelaufen. Jetzt aber müssen wir es tun. Wir sind in diesem Prozess, wo wir das tun, einfordern, uns versuchen, uns abmühen, es umzusetzen in die pastorale Praxis. Das ist nicht eingeschlafen. Nur braucht man jetzt nicht mehr viele Bücher darüber schreiben. Es ist alles gesagt, was darüber gesagt werden kann. Jetzt müssen wir es tun. Ich würde sagen, wenn wir Indigenas verteidigen und so weiter, ist das ja Selbstbestimmung. Vom Anfang an hatten wir das gesagt. Heute gibt es also die indigenen Organisationen, die dann am Tribunal sind, und jetzt wurde eine Ministerin und die andere wurde Präsidentin der staatlichen Indianerorganisation. Die Indigenas sind also im Kommen. Das ist für uns ja sehr, sehr gut. Es ist nicht gesagt, dass die jetzt die beste Lösung immer haben, die müssen ja auch Erfahrung machen, wie das in der Politik läuft, wie das in der Praxis läuft. Und da müssen wir manchmal eben zuschauen und abwarten und auch verstehen, dass das nicht so läuft, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben in manchen Dingen. Aber so im Großen und Ganzen ist das alles integriert in das, was heute indigene Führer wissen, um ihr Volk zu verteidigen. Aber, wie gesagt, das klappt nicht von heute auf morgen. Und es gibt dort alle Laster, die man in der Politik in Berlin vielleicht findet, tauchen dann irgendwann auch mal in der politischen Tätigkeit der Eingeborenen auf.
Indigenen. Ja, so ist das halt mit der Gleichberechtigung. Ne? Man kämpft ja nicht für Gleichberechtigung, weil die, für die man kämpft, die besseren Menschen sind, sondern weil sie eben die gleichen Rechte haben sollen. Wenn Sie zurückschauen auf diese 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre, was haben Sie zum Besseren bewirkt?
Ich glaube, das ist eine falsche Frage.
Was ist die bessere Frage?
Da auf den Erfolg zu schauen oder so, was hast du jetzt gemacht, was hast du jetzt geschafft und so weiter, was ging jetzt vorwärts. Ich habe mir so die Frage eigentlich nicht gestellt, was heißt die bessere Frage, wer bist du jetzt geworden in diesem Prozess? Und die Gemeinden, wo sind sie geblieben? Und die Indigenous, ich würde sagen, das ist ja ein Erfolg, wenn wir so sagen wollen, die Eingeborenenversammlungen, die wir einberufen haben. Gleich nach der Gründung vor 50 Jahren haben wir die Indigenen aus dem Süden Brasiliens, aus dem Norden, aus überall einberufen zu indigenen Versammlungen, wo sich die zum ersten Mal getroffen haben und wo sie ihre gemeinsamen Schmerzen und Schreie da zur Sprache bringen konnten. Und daraus sind eben heute indigene Organisationen geworden. Das heißt Selbstbestimmungsrecht. Wunderbar, wir sprechen nicht mehr für die Indianer, wir sprechen mit den Indigenen. Das ist ja auch wichtig, dass wir das lernen, uns so etwas herauszuhalten, ohne jetzt zu sagen, jetzt macht euren Laden selber. Wir sind immer in die Pflicht auch genommen, durch unsere Vergangenheit und durch unsere Hoffnung auf Zukunft. Ja, also das mal. Was haben wir noch gelernt oder was würde ich sagen, was war eigentlich gut? Ich denke, das Missionarische, das ist nicht der Erfolg, sondern das ist die Veränderung, die in den Personen selbst geschieht, die da kommen und hören, ein hörendes Herz haben und dann anders werden und aus diesem Anderssein dann vielleicht zukunftsweisend sind, was sie vorher nicht waren. Wir kamen ja in diese Entwicklungseuphorie zur Militärdiktatur, die Straßen und so weiter und haben da uns anstecken lassen. Und in der Zwischenzeit haben wir gelernt, neue Wege zu gehen. Und darum ging es auch dem Papst, neue Wege für die Evangelisierung in Amazonien. Und dass da neue Leute integriert werden, die eigenen Indigenas integriert werden, da sind wir noch etwas verspätet in der Kirche. Denn die Leute im Amazonasgebiet sagen, uns ist lieber ein Spatz in der Hand als eine Nachtigall auf dem Dach. Das heißt, der Priester, der nur alle Jahr einmal kommt, um dort Eucharistie zu feiern, den kannst du vergessen. Aber der Pastor, der dort ist und dann Violin spielt und Gitarre spielt ein bisschen und so seinen Kult macht. Und das ist keine Konkurrenz, sondern das ist ein anderes Denken. Die haben ja teilweise noch dieses Denken, dass die Kultur der Indigenen zerstört werden muss. Wir bringen ihnen das Evangelium, aber das hat mit deren Kultur nichts zu tun. Das haben wir vor 300 Jahren auch gemacht. So. Das heißt, sie zerstören. Daher ist es wichtig, dass wirklich Leute, die also Weitsicht haben, die also anthropologisch auch geschult sind, dass die aufs Indiodorf kommen und dass die eigenen Indigenas ihre Ministros stellen, ihre Priester und die Sakramente feiern können. Da dachten wir, dass es da etwas schneller vorwärts ginge in der Amazonas-Synode. Man tut manchmal so, wie, ja, jetzt müssen wir anfangen. Wir sind schon 50 Jahre dran beim Anfang. Nach dem Konzil haben wir schon gespürt, das ist nicht das Richtige, die Besuchspastoral, sondern es ist die Präsenzpastoral. Das weiß nur der liebe Gott, welcher Fluss am nächsten kommt. Also ich habe die jetzt alle abgeklopft, diese wichtigen Flüsse.
Von Widerstand und Hoffnung.
Sie sind sehr kämpferisch. Sie haben eben befreiungstheologische Bücher geschrieben, aber Sie dichten auch. Wie verhalten sich Poesie und Kampf zueinander?
Ja, die ergänzen sich sehr schwer. Wenn der Kampf also sehr hart war, dann hat die Poesie immer wieder geholfen, das auch in anderen Dimensionen zu stellen. Und die Poesie, die hat ja auch eine Kraft, die im Wort steckt und die manchmal so stark sein kann wie ein Kampf auf dem Schlachtfeld.
Sie dichten auf Portugiesisch?
Ja,
ursprünglich auch auf Portugiesisch. Oder denken Sie noch in Deutsch und übersetzen es dann?
Nein, ich mache es immer auf Portugiesisch. Aber jetzt habe ich schon längere Zeit nichts mehr gemacht. Das gibt dann immer so Wellen auch. Ja, also das ist ganz heilsam auch für uns. Das ist wie ein Gebet, so ein Gedicht. Das stärkt auch den Widerstand. Aber den Widerstand nicht mit der Haue, sondern den geistigen Widerstand, dass sie widerstehen, aufstehen und weitergehen. Und so ist es ja wichtig, hier in meiner Geschichte immer wieder zu diesem Widerstand aufbrechen, aus dem Widerstand gegen die Unterdrückung der kleinen Leute, gegen die Marginalisierung, gegen die Ausbeutung der Indigenen, gegen die Amazonaswaldverrottung, gegen die Erzausbeutung in Gebieten der Indigenen, das ja Todesnachrichten sind, weil auch die Flüsse vergiftet werden. Also immer wieder aufbrechen im Widerstand, und zwar nicht mit großen Apparaten, sondern mit dem Rucksack eines Pilgers und mit den Sandalen des Fischers und mit zwei Steinen, aus denen wir immer wieder Feuer der Hoffnung zu schlagen versuchen.
Bolsonaro, der frühere Präsident, ein Evangelikaler, der hat ja auch das Evangelium, das Christentum für sich in Anspruch genommen. Waren Sie im Widerstand gegen den?
Ja, er war im Widerstand gegen die Indigenas. Ich weiß nicht, ob Sie über die Yanomami jetzt, die Goldsucher, die da eingefallen sind und das wirklich zu Tode reuniert haben, diesen Stamm, das einer der größten indigenen Stämme im Norden Brasiliens, hat also die Armen nicht bevorzugt. Er war kein Hoffnungsträger. Er hat die Kranken bei Covid lange unversorgt gelassen, weil er meinte, er bräuchte doch keine gegen so eine Grippe da. Er hat das als Grippe bezeichnet. In der Zwischenzeit sind 700.000 Leute gestorben. Ja, er war also gegen die Leute gewesen. Und da haben wir natürlich dann Widerstand geleistet. Er hat das Evangelium missbraucht. Und das ist ja immer wieder auch die Gefahr. Man kann mit dem Evangelium ja auch Schindluder treiben, wie man das so sagt im Dialekt, nicht? Man kann das fundamentalistisch lesen, will ich das noch sagen. Da fundamentalistisch heißt ja, buchstabengetreu zu lesen und nicht den Sinn zu lesen. Und wir versuchen, fundamental zu lesen, nicht fundamentalistisch das Evangelium, die Tiefenschicht des Evangeliums. Und da landen wir immer wieder bei dem frischen Wind, den Bergoglio gebracht hat, bei den Kleinen, bei den Aussätzigen. Und vor allem, dass wir das nicht verbittert tun. Das sagte ich immer. Und auch da ist der Bergoglio jetzt in seinem Rollstuhl. Er schaut nie verbittert aus im Rollstuhl. Er verbreitet auch die Botschaft des Evangeliums für die kleinen Leute in seinem Rollstuhl. Und gerade vielleicht dadurch, dass er sagt, ja gut, also es kommt auch Zeit, wo man nicht mehr richtig laufen kann. Aber wir evangelisieren ja nicht mit den Knien, sondern mit dem Kopf, sagt er mal.
Hat er die Hoffnung, die er vor 10 Jahren, als er ins Amt gekommen ist, genährt hat, erfüllt für Sie?
Ja, in vielem oder in manchem ist er weitergegangen, als zu erwarten war.
Wo?
Zunächst mal sprachlich. Immer in seinen Reisen, wenn er zurückkehrt, bei der Konferenz, die er dann mit den Journalisten, da spricht er so ganz frei, da ist er unbewacht. Und da kommen die schönsten Dinge da zur Geltung. Er hat sich als nahbarer Papst bezeichnet. Er ist von oben heruntergestiegen vom päpstlichen Palast in Santa Marta, wo er dann Mittag isst. Er ist sozusagen ein protokollarischer Überraschungsfall.
Ich möchte jetzt das Kapitel Synodaler Weg nicht noch aufmachen. Ich weiß ja, dass Sie den Synodalen Weg beobachten, aber dafür hat er ja nicht so viel Liebe übrig.
Ja, der Synodale Weg, das ist so eine Zwickmühle. Nicht? Auf der einen Seite will der Papst, dass also die Laien in der Kirche mitarbeiten, dass sie mit dabei sind, auch auf dem synodalen Weg. Und jetzt sind sie in Deutschland alle mit dabei. Aber die wollen so viel, was er also gesamtkirchlich nicht durchsetzen kann. Jetzt bremst er
die. Okay, die sind halt zu ab. Frei dann, ne?
Die bremst er jetzt ab. Und vor allem ist es ja auch so, da ist ja der innere Widerspruch da, auch bei der Synodalität. Die können also alles beschließen, aber am Schluss sagt der Papst, ja, das geht und das geht nicht. Das ist dann doch noch ein bisschen monarchistisch. Wenn wir das etwas auflösen könnten, ja, im Konzil wurde nie, ein Konzilsdokument wurde nie mit einstimmig angenommen. Die sind alle mit großen Mehrheiten angenommen worden, aber es gab auch welche, die dagegen sind. Wenn wir warten, bis die Einstimmigkeit in der Kirche einzieht, das gibt's nur in Diktaturen. Darauf sollten wir nicht warten. Wir müssen es lernen, auch in der Synodalität, die Vielstimmigkeit mitzunehmen und verschiedene Lösungen, die dann angeboten werden, mal durchprobieren. Wie läuft das? Und nicht gleich sagen, ja, also die sind da etwas fanatisch.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs Ihr Leben in Flüssen beschrieben. Geboren am Rhein in Köln und dann aufgewachsen an der Donau. Und dann leben Sie schon so viele Jahrzehnte am Amazonas. Welcher Fluss kommt als nächstes?
Ja, das weiß nur der liebe Gott, welcher Fluss am nächsten kommt. Also ich habe die jetzt alle abgeklopft, diese wichtigen Flüsse. Und jetzt, ich habe keine Angst, was da jetzt kommt und beschleunige es nicht und verlangsame es nicht. Ich lasse den Fluss so laufen, wie er läuft, der Lebensfluss, in den alle drei Flüsse zusammenfließen. Und der wird uns dann schon irgendwann ins große Meer bringen, in das Meer, wo wir dann Gott schauen von Angesicht zu Angesicht.
Herr Süß, ich danke Ihnen für das Gespräch.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Christiane Florin im Gespräch mit dem Theologen Paulo Süß. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.